Also, wir wollen heute wieder in unserem Text weitermachen. Wir sind im Johannesevangelium. Ich freue mich ganz besonders, in diesen Text wieder hineinzugehen. Ich möchte etwas vertiefen, was wir letzten Sonntag angefangen haben. Und es ist mein Anliegen hier, dass wir wirklich mit Johannes mitgehen und die Größe Christi versuchen zu begreifen. Die Größe Christi, die Liebe Christi, die Größe und die Liebe Gottes in dieser Begebenheit, ja, in dieser Absicht Gottes, ja, die er uns hier offenbaren möchte, also seinen Plan, und zwar seinen rettenden Plan, seinen liebenden Plan mit der Errettung des Menschen, um den Menschen mit sich zu versöhnen. Wir wollen zum Text gehen. Wir werden wieder nicht die ganze Geschichte lesen, sondern nur bis Vers 15. Ich hoffe, ihr kennt diese Geschichte. Es tut mir leid, dass ich sie nicht ganz lesen kann von der Zeit her. Okay, wir fangen an. Johannes Kapitel 4. Als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger machte und taufte als Johannes, obwohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger, da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samarien reisen. Da kommt er in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen, einfach so. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin? Denn die Juden haben keinen Umgang und nichts Gemeinsames mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm: Herr, du hast ja keinen Eimer, also kein Gefäß, und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst ausgetrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wassern werden, das bis ins ewige Leben quillt. Bis hierhin. Lieber Vater, wir danken dir für diesen Text. Und wir bitten dich, dass du uns mitnimmst auf diese Tour. Herr, dass du groß wirst in unseren Augen, dass wir dich preisen. Herr, dass wir dich mehr lieben und mehr schätzen. Herr, wirke du es um deines Namens willen zu deiner Ehre. Amen. Also, kurze Erinnerung, wir sehen, dass Jesus am Anfang der Verse Judäa verlässt. Und wir haben hier Gründe, wir sind auf einige Gründe eingegangen, auf die Erkenntnis, dass Jesus etwas erkennt über die Information, die er gehört hat. Wir sehen, dass er wahrscheinlich auch, also das habe ich unter Prüfung gestellt, dass er Johannes schützen möchte und aus diesem Grund weggeht. Wir sehen, dass da eine falsche Information unterwegs ist, also ein Gerücht, und dass Jesus wohl diesem Gerücht ausweichen kann. Und zwar das Gerücht, dass er tauft, und das hat nicht gestimmt. Und das Gerücht, dass er mehr Jünger macht wie Johannes, und auch das hat nicht gestimmt. Jesus hatte nicht mehr Jünger gehabt wie Johannes. Jesus hatte vielleicht mehr Nachläufer gehabt wie Johannes. Und wir haben gesehen, und das ist, was ich letztes Mal nicht erwähnt habe, was ich trotzdem noch erwähnen möchte, und zwar, wir sehen bei Jesus ein Prinzip, ein sehr seltsames Prinzip. Ihr habt beobachtet, dass Jesus in, wenn ihr die Karte vor euch habt, dort beim Jordan nicht getauft hat, aber gepredigt, seine Jünger getauft haben und jede Menge Leute da waren. Und hier sehen wir etwas, was Jesus macht, etwas Ungewöhnliches, typisch Jesus, würden wir sagen. Und zwar, er verlässt eine Menschenmenge, er verlässt Gelegenheiten und geht nach Samarien. Also er verlässt eine Menge von Menschen. Und hier sehen wir etwas Eigenartiges bei Jesus, was er immer wieder macht. Und zwar für eine größere Sache verlässt er etwas. Ja, es ist nichts Ungewöhnliches. Wie zum Beispiel, also hier geht es jetzt nicht um Verlassen in diesem Beispiel, aber er macht etwas für einen größeren, für eine größere Absicht. So, guckt mal, die Jünger haben erkannt, dass er der Christus ist. In Matthäus Kapitel 16. Ja, wo Petrus das große Zeugnis gibt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und da verbietet Jesus ihn und sagt, spricht niemanden, sagt es keinem weiter. Wie bitte? Ja, hier sehen wir genau, dass Jesus etwas Komisches macht, aber für eine größere Absicht. Jesus verlässt hier diese große Menge, die gekommen ist, um ihn anzuhören, um die Predigt zu hören. Er verlässt sie und geht nach Samaria, in das verhasste Land, zu den verhassten Leuten. Also, total ungewöhnlich. Das ist aber nicht das Einzigste. Ihr erinnert euch, da hat er einen Aussätzigen geheilt in Markus Kapitel 1. Und ihm sagt er, erzähle das niemanden, sondern geh hin zu den schriftgelehrten Pharisäern in den Tempel. Also mach das nicht breit. Wir wissen in Johannes Kapitel 6, wir werden dazu kommen, da ist wieder eine große Menge und sie möchten ihn zum König machen. Welch eine Gelegenheit! Und Jesus verlässt sie und geht weg. Und das sehen wir immer wieder. Dieses ungewöhnliche Handeln Jesu für einen größeren, also für eine größere Absicht, for a bigger cause. Das war mir schon die ganze Zeit auf der Zunge, aber das Deutsche nicht. Also, das ist typisch Jesu. Und ich musste daran denken, wie anders sind wir oft Menschen. Wenn eine Menschenmenge uns umgeben würde und Leute kommen und die Gerüchte sich wirklich verbreiten würden, mehr Jünger folgen ihm nach, würden wir nicht ein Gemeindehaus bauen? Ein größeres? Würden wir nicht größere Scheunen anbauen, wenn der Erfolg da ist? Typisch Jesus. Er verlässt diese Gelegenheit, diese Möglichkeit. Hier sehen wir einfach ein Leben des Prüfens. Jesus lebt nicht nach dem Motto, oh, Gott hat mir einen Verstand gegeben, hier ist die Möglichkeit, die muss ich ausnutzen. Vielleicht, aber geh ins Gebet, vielleicht auch nicht. Also, wir sehen, Jesus verlässt diesen Ort und Jesus geht weiter. Jesus geht nach Samaria und hier kommen wir jetzt zu diesem großen Punkt in dieser Geschichte. Die Liebe Gottes, der Plan Gottes wird hier offenbart. Warum bezeichne ich das so, dass hier uns Christus in seiner Liebe der Verlorenen offenbart wird? In Johannes ein bisschen weiter, zu den Versen werden wir auch noch kommen, sagt Jesus zu seinen Jüngern bei dieser Gelegenheit, wo sie ihm Essen anbieten wollen, denn sie sind ja einkaufen gegangen. Und sie bieten ihm das Essen an und Jesus sagt in Vers 32, er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. dieses Missionsgespräch, diese Unterhaltung mit der Frau und mit den Samaritern war Jesus viel wichtiger wie das tägliche Essen, wie die Stillung seiner menschlichen Bedürfnisse. Und hier sehen wir die Liebe Christi daraus, aus diesem. Ein oder zwei Verse weiter sagte, Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Aus diesem Grund habe ich diese Reihe von Predigten bezeichnet, dass hier der Plan Gottes offenbart wird, die Liebe dieses Planes, des Willens Gottes zu den verlorenen Menschen, weil Jesus das so bezeichnet und sagt, das ist der Wille meines Vaters. Also und Vers 4, ja, war, er musste durch Samarien reisen. Vers 5 ist der Ort, dass er, wo er sich jetzt befand, wo diese Quelle war. Ich lese es nochmal. Er kommt nun zu dieser Stadt, Samaria ist genannt, Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Und dann kommt die Angabe der Zeit. Es war aber um die sechste Stunde. Es ist interessant, dass Johannes ist ja der Schreiber. Könnt ihr euch erinnern, wo er schon davor Zeiten angegeben hat? Wisst ihr, dass das auch ein Zeichen ist? Hier schreibt einer, der dabei war. Er erinnert sich genau an die Zeiten. Ja? Er hat sich genau erinnert an die Zeit, wo er Jesus begegnet hatte. Und zwar am Anfang um die zehnte Stunde war es. Und auch hier nennt er Zeiten. Das Interessante ist auch, mit Eduard sprachen wir darüber, ja, eine sehr interessante Parallele. Und zwar sehr ähnliche Worte, die Jesus hier ausspricht und bei der Frau um Wasser fragt. Es war auch um die zwölfte Stunde, wo Jesus am Kreuz hing und auch ähnliche Worte aussprach, mich dürstet. Aber darauf möchte ich nicht eingehen. Also wir sehen weiter in Vers 7, diese Person, mit der Jesus jetzt ins Gespräch kommt. Da kommt eine Frau aus Samaria Wasser zu schöpfen. Wie ist das zu verstehen? Ihr wisst, dass Samaria auch eine Stadt war. Also Samarien war auch eine Stadt in Samarien. Und gemeint ist nicht, dass diese Frau aus der Stadt Samaria kam, sondern eine samaritische Frau ist. Und hier kommen wir jetzt in dieses Gespräch Jesu. Jesus fängt dieses Gespräch an. Und wie ich auch letztes Mal erwähnt habe, hier haben wir auch, wenn du lernen möchtest, mit Menschen zu reden, wenn du lernen möchtest, was ist wichtig in einem Gespräch mit Ungläubigen, dann studier Johannes Kapitel 4. Guck, wie Jesus vorgeht. Guck, wie Jesus mit Nikodemus vorgeht. Guck, wie Jesus mit Menschen vorgeht, die mit Gott nichts zu tun haben. Wir sehen, den Einstieg, den Jesus macht, ist etwas Natürliches. Jesus spricht zu ihr, Vers 7, gib mir zu trinken. Und ich denke nicht, dass wir das hier vergeistlichen sollten, dass Jesus hier etwas Tieferes meint, etwas mehr meint und dass er dürstet nach der Seele dieser Frau, also dass man das vergeistlichen sollte, ja, nachdem, dass sie wirklich zum Glauben kommt. Ja, mit Sicherheit ist es so, aber nicht aus diesen Worten, sondern Jesus, er fragt sie um Wasser. Aus welchem Grund? Guckt mal, was nach Vers 7 kommt und wie Johannes diesen Vers weitergibt. Ich lese nochmal das Ende von Vers 7. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Und dann Vers 8, denn seine Jünger waren weggegangen zum Shoppen, ja, zum Einkaufen. Warum hat er diese Frau gefragt? Er würde seine Jünger fragen, ja, aber sie waren alle weg. Und aus diesem Grund, da war nur die Frau und er hat die Frau gefragt. Also, wenn wir ins Gespräch kommen mit Menschen, holt nicht irgendwas aus dem Bauch oder aus dem Himmel heraus, um ein Gespräch anzufangen, sondern seid natürlich, seid Menschen, ja, und guckt, um die Bedürfnisse, die ihr habt. Und das sehe ich auch hier, was Jesus zeigt. Jesus zeigt eine demütige Haltung. Konnte Jesus Wasser aus dem Brunnen selber holen? Ja, er konnte es. Er könnte das ganze Wasser rausholen aus dem Brunnen. Und noch mehr, er hätte noch mehr daraus holen können. Er könnte aus diesem Brunnen sofort einen Fluss machen, der in den Jordan fließt. Und noch mehr, er könnte eine Sintflut kreieren aus diesem. Ja, aber Jesus, er kommt ins Gespräch und er hat diese demütige Haltung. Nicht, ich weiß alles, ich kann alles, ich stehe über allem, ich habe alles im Griff. Sondern Jesus zeigt eine Haltung der Erniedrigung. Wir sehen aber natürlich auch hier in diesem Gespräch, dass Jesus seine Jünger mit Absicht wegschickt. Denn es ist ein seelsorgerisches Gespräch. Und die Jünger würden stören. Sie würden stören, denn das Verständnis der Jünger war lange nicht so weit, dass sie hier hinkommen könnten, sich einfach so wie Jesus hinsetzen und einfach so ein Gespräch haben mit den Samaritern. Denn das äußert sich im Text, dass sie sich verwundern, dass er mit ihr spricht. Und ich denke, dass Jesus hier auch den Jüngern eine Lektion geben möchte. Nicht nur, dass er mit der Samariterin spricht, sondern auch eine Lektion mit den Jüngern. Denn im Text lesen wir weiter, die Jünger kommen irgendwann mal dazu, wir wissen nicht, wo genau im Gespräch, und sie sind still und hören zu und verwundern sich einfach, warum er mit der Frau spricht. Und aus Johannes 16, Vers 12, aus diesem Grund sehe ich, dass Jesus ihnen hier auch etwas lehren wollte, und zwar die Liebe Gottes, den Plan Gottes zu den verlorenen Menschen. Noch vieles habe ich euch zu sagen, Johannes 16, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Aus diesem Grund schickt er sie weg erstmal, denn sie können das nicht ertragen. Und mitten ins Gespräch, da holt er sie mit herein. Und jetzt kommen wir zu der Reaktion der Samariterin. Auch das haben wir schon letztes Mal angeschnitten. Ich möchte hier noch etwas vertiefen. Vers 9. Die samaritische Frau spricht zu ihm: Wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? Wisst ihr, wie dieser Text schon geschrieben ist? Die deutsche Grammatik gibt diesen Text gar nicht so wieder. Aber vom Griechischen ist es eine rhetorische Frage. Und zwar eine solche rhetorische Frage, die die Antwort schon in sich trägt und die Antwort Jesu gar nicht benötigt. Es wäre so ähnlich, ich gebe euch mal ein paar Beispiele, wie zum Beispiel in Matthäus 12, Vers 16 Jesus verwendet: Wenn nun der Satan den Satan austreibt, so ist er mit sich selbst uneins. Wie kann denn sein Reich bestehen? Wie ist die Antwort auf diese Frage Jesu? Die Antwort ist logisch und schon mit in dieser Phrase drin. Nein, er kann nicht bestehen. Ja, das ist klar, das kommt aus der Antwort. Oder ein paar Verse weiter. Oder wie kann jemand in ein Haus des Starken hineingehen und sein Hausrat rauben, wenn er nicht zuerst den Starken bindet? Kann er reingehen einfach so? Nein, er kann nicht reingehen. Erstmal muss der Starke gebunden werden. Oder auch Matthäus 12, Vers 34. Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Das geht nicht. Die Antwort ist drin in diesem: Ihr könnt nicht Gutes reden, da ihr böse seid. Und mit dieser, genauso gibt diese Frau es wieder, diese Frage an Jesus. Sie erwartet im Grunde überhaupt gar keine Antwort, sondern es ist eine rhetorische Frage, wo die Antwort mit drin ist. Habt ihr euch gefragt, wie sie Jesus eigentlich erkannte? Stand das bei Jesus hier auf der Stirn drauf? Jude? Rabbiner? Wie kommt sie da drauf? Ja, oder ich bin rabbinischer Jude? Oder hat Jesus das irgendwo drauf tätowiert gehabt? Ja, woher wusste sie das? Habt ihr euch Gedanken gemacht? Waren die Juden anders gekleidet? Wisst ihr, ich möchte es nicht behaupten, aber ich möchte eins behaupten, dass Jesus ein Mann war, der das Gebot Gottes in allen Hinsichten gehalten hat. Und im Gesetz Gottes steht geschrieben, 4. Mose 15, ich lese euch das vor, Vers 37. Und Jahwe redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israels und sage ihnen, dass sie sich eine Quaste an den Zipfel ihres Obergewandes machen, in ihren künftigen Geschlechtern, und eine Schnur von blauem Purpur an die Quasten des Zipfels befestigen. Wozu? Und die Quasten sollen euch dazu dienen, jetzt kommt der Grund, warum sie das machen sollen, die Quasten sollen euch dazu dienen, dass ihr bei ihrem Anblick an alle Gebote Jahwes denkt und sie befolgt, dass ihr nicht den Trieben eures Herzens nachgeht und eure Augen, und die Trieben eurer Augen, denn ihr nachhurt, sondern dass ihr an alle meine Gebote gedenkt und sie tut und eurem Gott heilig seid. Ich, Jahwe, bin euer Gott, der euch aus dem Lande Ägypten geführt habe, und so weiter. Also, woran konnte man die Juden erkennen? An den Quasten am Zipfel ihres Gewandes und an der Schnur. Wisst ihr, was eine Quaste ist? Darf ich mal kurz? Das hier. Hier ist jemand, der was, zwar nicht am Gewand. Also, das ist, was die Juden tragen sollten. Und das sollte sie erinnern an die Gesetze und an die Gebote Gottes. Und ich weiß nicht, ob die Samariterin das wusste. Aber ich glaube schon. Denn wenn das ganze Volk mit irgend so einer Tracht rumläuft, das spricht sich herum, warum sie es machen und dass es ein Zeichen war. Also von daher kann ich sagen, war Jesus auf jeden Fall erkennbar, denn Jesus war einer, der das Gesetz befolgt hat und er das getragen hat. Was aber hier deutlich wird, die Verblüffung dieser Frau. Wie kann es sein, dass dieser Mann mit mir anfängt zu reden? Und wenn wir dieses in der Tiefe verstehen, warum diese Frau so verwundert ist und warum die Juden keine Gemeinschaft mit den Samaritern haben, wie es in Vers 9 heißt, dass Johannes selber hinzufügt, denn die Juden verkehrten nicht mit den Samaritern. Also dieses Verkehrten haben nichts Gemeinsames, gebrauchen nichts Gemeinsames. Würde auch bedeuten, sie gebrauchen nicht einen Wasserkrug gemeinsam. Das geht nicht. Wie kannst du mich bitten, dass ich aus meinem Wasserkrug dir das gebe? Wir verwenden nichts gemeinsam. Nochmal zurück, auch vielleicht als kurze Wiederholung, aber um das zu verstehen, denn hier liegt die Offenbarung der Liebe Gottes in der Tiefe. Wenn wir zurückgehen, ungefähr um 1000 vor Christus, da ist der König David. 930 vor Christus ist die Teilung des Reiches. Das Reich Juda und das Reich Israel. Hier ist Rehabiam in Juda. Also über die zwei Stämme Benjamin und Juda ist Rehabiam. Auf der anderen Seite über die 10 Stämme ist Jerobeam. Und dieser Jerobeam führt den Götzendienst ein, macht 2 Kälber, damit die Leute nicht auf einmal rüberlaufen und dem wahren Gott anbeten. Und zwar im Tempel in Jerusalem, da wo Gott gesagt hat, wo man anbeten soll. Er hat Angst um seine Position. König zu werden ist einfach, König zu bleiben ist schwer. Und aus diesem Grund führt er einen Alternativgottesdienst ein, schon damals. Und führt sozusagen von 930 vor Christus, führt er diese 10 Stämme in die Irre, führt sie in den Götzendienst. Ihr erinnert euch, Gott sendet noch einen Propheten, wo der König selber auf dem Altar steht und opfert. Leute, sie haben nicht einfach andere Götter angenommen. Sie haben nur den Gott Israels eine Gestalt verliehen. Diese zwei Kälber waren nicht neue Gottheiten, sondern sie waren der Gott Israels einfach bildlich dargestellt, vereinfacht. Leute, ein Bulle hat unheimliche Kraft. Ja, also, nur kurz, mein Opa hat mit Bullen gearbeitet, um die Kriegszeit. Und diese Bullen, die waren so mächtig, dass selbst wenn ein Bär kam, wir wissen, ein Bär ist unheimlich stark, wenn dieser Bulle zum Bär kam, er hat ihn einfach so auf die Hörner genommen und ist mit dem gerast. Und mit dem Bär zusammen ist er durch das Tor durch und hat ihn rausgeschoben aus der Herde. Also hier wollte Jerobeam mit diesen Kälbern, die er aufgerichtet hat, einfach ein Symbol aufbringen. Leute, denn dem Gott, den wir verehren, dieser Gott Israels, er ist ein starker Gott. Es war nicht einfach nur komplett in die Irre geführt, sondern ein Alternativgottesdienst, damit die Leute nicht so weit gehen. So fängt das um 930 vor Christus fängt es an. Um 722 vor Christus wird das ganze Nordreich, die 10 Stämme weggeführt. Der König von Assyrien bringt Völker rein, wie 1. Könige 17. Es waren die Babylonier, es waren Kuta, es waren Avita, nicht Ivita, sondern Avita, Hamat, also Hamatita und Sepharvaimita. Ja, also, diese Völker werden von dem König Assyrien dort hineingebracht in das Land. Was machen sie? Sie bringen ihre Götter mit und vermischen nochmal diesen Kult, den Kult des Landes, der da schon vorhanden war, mit ihren Götzen. So dass Gott sagen muss, 1. Könige 17, Vers 33, ist folgendes: Jahwe verehren sie, dienen aber gleichzeitig auch ihren Göttern. Nach der Weise der Völker, aus deren Bereich man sie weggeführt hat. Und Vers 34 zeigt dann auf, und Gott nimmt Stellung dazu und sagt, aber das ist nicht in Wahrheit gewesen. Gott akzeptiert es nicht, diesen Kult, wenn sozusagen Christentum mit der Welt vermischt wird, wenn wahrer Gottesdienst vermischt wird mit dem eigenen Gottesdienst oder mit einem Alternativgottesdienst. Gott akzeptiert es nicht. Leute, dieses Volk, es war furchtbar. Ich lese euch aus dem gleichen Kapitel 2. Könige 17, Vers 16 vor, was dort bereits im Lande alles gemacht wurde. Und sie verließen alle Gebote Jahwes. Sie verließen alle Gebote Jahwes, ihres Gottes, und machten sich ein Gussbild, zwei Kälber, und machten ein Aschera-Standbild und warfen sich vor dem ganzen Herr des Himmels nieder. Also hier ist die Anbetung von dem ganzen Herr des Himmels. Und dienten dem Baal. Sie ließen ihre Söhne und ihre Töchter durchs Feuer gehen und trieben Wahrsagerei und Zauberei und so weiter und so fort. Sie verkauften sich völlig dem Bösen. Und das sehen wir, dass das sind die Wurzeln dieser Samariter. Zusätzlich, wie letztes Mal erwähnt, sie bauten ihren eigenen Tempel. Wie erwähnt, sie veränderten den Pentateuch, also die 5 Bücher Mose. Sie glaubten nicht an die weiteren Schriften, also so wie die Sadduzäer bei den Juden. Sie glaubten auch nur an die 5 Bücher Mose, genauso die Samariter. Und so hat ein Rabbiner es klargestellt: Wer das Brot eines Samariters isst, ist wie einer, der Schweinefleisch isst. Also einer, der das Brot der Samariter nur isst, ist einer wie der Schweinefleisch isst. Im Buch Sirach, Also das sind nicht biblische Bücher, sondern außerhalb der Schrift geschichtliche Bücher, ob wahr oder nicht, sei mal jetzt hingestellt. Aber auch die wurden schon 90 vor Christus mindestens geschrieben. Da heißt es, dass in diesem Buch Sirach das Volk, diese Samariter, gar nicht als Volk anerkannt wurde, sondern als törichte Nation, also als törichtig, als dummes Volk bezeichnet wurde. Wir sehen also, durch ihre Geschichte und durch ihre Entfernung von Gott und durch die Veränderung des Wortes Gottes, dass sie sich einen Status eingehamstert haben, der Verachtung erbrachte von den Juden. Und vielleicht denkt ihr, oh, das ist trotzdem kein Grund, sie zu verachten. Es ist trotzdem kein Grund, sie zu meiden. Wisst ihr, das ist gar nicht so einfach zu verstehen, wenn du weißt, dass zum Beispiel, ich gebe euch Beispiel, auch was wir letztes Mal erwähnt haben, aber überlegt, in 5. Mose 27, wo Gott die Flüche ausspricht, verflucht sei, wer ein gegossenes Bild macht, verflucht sei, wer das Gesetz Gottes nicht aufrichtig hält. Wen verflucht Gott? Gott verflucht nicht die Sache, sondern die Person, den Menschen. Ja? Gott verflucht nicht die Sache allein, sondern die Person. Verflucht sei wer? Und so weiter. Ja? Guckt auch Psalm 37. Denn die von ihm gesegnet werden, sie werden das Land erben, aber die von ihm Verfluchten sollen ausgerottet werden. Also von Gott verflucht zu sein, ist ausgerottet werden aus dem Land. Wenn ihr an Psalm 5, Vers 6 denkt, die Prahler bestehen nicht vor den Augen Gottes. Du hast alle Übeltäter. Leute, wir sind schnell dazu geneigt, in einem Missionsgespräch deutlich zu machen, Gott liebt den Sünder. Er hasst nur die Sünde, aber den Sünder liebt er. Ihr Lieben, ja, ihr habt recht, aber genauso hasst er ihn. Und er ist verflucht. Und das muss bewusst werden. Das muss einem tief mal durchdringen. Doch Psalm 11, Vers 5, der Herr prüft den Gerechten, aber den Gottlosen und den Frevler hasst seine Seele. Wir trennen das voneinander. Aber Gott macht es deutlich, diese Person ist verflucht. Können wir es nachvollziehen, dass die Juden keinen Umgang mit diesen Samaritern hatten, die bewusst eine ganze Geschichte, sozusagen fast 1000 Jahre im Abgott, schönen Zustand leben, das Wort Gottes verdrehen. Denkt ihr daran, dass David in Psalm 139 gesagt hat, Vers 21, sollte ich nicht hassen, die dich, Herr, hassen? Oder selbst, wo Jesus in den Tempel geht und diese Peitsche macht, er hat sie gemacht, um die Leute herauszutreiben. Und vielleicht gibst du als Gegner, aber Momente mal, er hat ja die Leute herausgetrieben, die wirklich wussten. Man könnte es ja vergleichen wie das Gespräch mit Nikodemus und das Gespräch mit dieser Samariterin. Der eine macht es bewusst und der andere unbewusst. Hier im Tempel waren Leute, die wussten, was sie gemacht haben. Deswegen hat Jesus sie mit der Peitsche rausgejagt. Und vielleicht denkst du auch an 1. Korinther Kapitel 5, wo es auch an die Gemeinde weitergegeben wird, dass man ja nicht, ich lese es, damit es, falls ihr nicht daran denkt, Kapitel 5, Vers 9, ich habe euch einen Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit den Unzüchtigen haben sollt, und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt überhaupt oder den Habsüchtigen oder den Räubern oder den Götzendienern, sonst müsst ihr aus der Welt hinausgehen. Also hier ist doch die Bestätigung, Leute, Jesus meint und Gott meint mit den Leuten, die dazugehören, mit denen muss man ein ernstes Wörtchen sprechen, aber nicht mit denen wie die Samariter, die gar nicht dazugehören. Und das ist es ja gerade. Die Samariter behaupteten von sich, dass sie im Rechten sind, dass der Berg Gerizim und dass ihr Tempel das Richtige ist und dass nur die 5 Bücher Mose Wahrheit sind. Und das haben sie verändert und das andere haben sie nicht anerkannt und anderen Götzen haben sie gedient und trotzdem sich als die Wahren gezählt. Und das ist es gerade. Ich möchte euch zeigen, dass die Verachtung der Juden gegenüber den Samaritern gar nicht so unbegründet ist. Erstmal vielleicht. Aber wenn du weiterliest, gerade auch in dem Korintherbrief oder auch überhaupt in der Schrift, so wirst du feststellen, dass die Trennung, die Paulus hier auch im Korintherbrief gegenüber diesen Leuten, die sich als Brüder nennen, also die sich nennen, als würden sie wahrhaftig sein, dass er sagt, keinen Umgang mit ihnen, nicht einmal essen, tut das Böse weg aus eurer Mitte, Vers 13 im Kapitel 5. In Offenbarung 18, Vers 4, geht hinaus aus ihnen. 2. Korinther, zieht nicht mit, also mit am gleichen Joch mit den Ungläubigen, auch im 2. Korintherbrief, darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr. Wisst ihr, das Ganze ist nicht dafür gesagt, dass man diese Leute nicht missionieren soll. Auch genauso in der Gemeinde, wenn Leute sich als Brüder selbst nennen, aber verkehrt sind, gottlos leben, bedeutet Meidung, ja, bedeutet Trennung, ja, bedeutet Distanz, ja, aber bedeutet nicht, dass sie nicht missioniert werden sollen, bedeutet nicht, dass sie nicht geliebt werden sollen, sondern genau umgekehrt. Das ist, was Jesus uns hier aufzeigt. Und das ist das Beeindruckendste. Warum erzähle ich diese Geschichte des Niedergangs dieser Samariter? Weil gerade dadurch wird Gottes Liebe offenbart. Wir gehen so oft zu den Leuten, die auf dem hohen Ross sind. Wir wollen gerne Leute missionieren, die okay sind, moralisch und alles Mögliche. Gott zeigt uns hier seine Liebe zu einem Volk, das über 1000 Jahre von Gott mit Absicht weggeht, das in allen Hinsichten Gottes Gebote missachtet hat. Darin wird Gottes Liebe offenbart. Wenn du diese Geschichte nicht fasst, dann erkennst du gar nicht die Liebe Jesu, dass er hier die Juden, die zu ihm kommen und hören wollen, seine Predigten, dass er sie verlässt und zu einem Volk hingeht, das über 1000 Jahre Gott mit Füßen getreten hat, alles mit Füßen getreten hat, und zu ihnen zeigt Gott seine Liebe. Das ist eine Botschaft der Hoffnung. Das ist das Evangelium Gottes. Gott neigt sich herab zu einem jeden. Ihr Lieben, hier wird offenbart, was Jesus zu Nikodemus gesagt hat, 1. Johannes 3, Vers 15, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Hier ist, was Jesus damit meint. Und einem Nikodemus, einem frommen Mann, einem frommen Menschen in der Gemeinde zeigt, das ist die Absicht Gottes. Das ist das Evangelium, das du verkündigen darfst, egal wie du dein Leben verfuscht hast. Das ist die Botschaft heute an unsere Welt, an Leute, die alles zerstört haben, die in Unmoral leben, im Götzendienst und Gott missachten. Das ist die Botschaft für heute. Gott neigt sich genau zu diesen Leuten, damit jeder, der glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist faszinierend. Wir gehen im Text weiter. Also, das Erste, wir sahen den Einstieg Jesu durch eine demütige Haltung. Ja? Nicht, ich habe alles, ich kann alles, ich weiß alles, ich kann dir das geben, sondern Jesus kommt erniedrigt und er bittet bei ihr um etwas zu trinken. Jetzt sehen wir das Gespräch weiter. Es bleibt nicht so erniedrigt, sondern hier kommt jetzt die Stufe der Belehrung. In einem Missionsgespräch ist diese Stufe sozusagen der Einstieg, ist demütig, aber danach kommt Belehrung. Vers 10. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes kennen würdest und wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Merkt ihr, dass Jesus sie auf ihren Mangel anspricht, dass sie etwas nicht hat, und zwar, dass er ihr deutlich macht: Wenn du wüsstest, das heißt, du weißt es nicht. Liebe Frau, liebe samaritische Frau, es gibt etwas, was du nicht weißt. Und das ist ihr Mangel. In einem Missionsgespräch, wo Gott sich einem Menschen offenbart, wisst ihr, das war genauso bei Nikodemus. Jesus hat bei Nikodemus ebenfalls seinen Mangel aufgedeckt. Er hat ihm gesagt: Nikodemus, du hast viel, du bist ein religiöser Mann, aber wenn du nicht von Neuem geboren bist, das ist sein Mangel, den er ihn aufdeckt. Er zeigt ihm: Nikodemus, was Fleisch ist, kann nur Fleisch produzieren. Also ein Mensch kann nur einen Menschen zeugen und es gibt keine Rettung. Das ist, was dir fehlt, was dir mangelt. Und hier geht er in diesem Gespräch ein und sagt: Liebe Frau, wenn du doch erkennen würdest, das ist, was dir fehlt. Und ich musste daran denken, wie tief geht dieser Satz. Wenn du doch wüsstest, wenn du doch erkennen würdest, wisst ihr, was das alles verändern würde? Ihr erinnert euch mit Sicherheit an den Satz, den Jesus am Ende seiner Karriere, will ich nicht sagen, aber seines Dienstes, ziemlich am Ende seines Dienstes an Jerusalem ausgerufen hat: Wenn du doch erkennen würdest, in Lukas 19, Vers 41 und weiter, wenn du doch wüsstest, wenn du doch erkennen würdest, Vers 44, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht kennst, dieses Problem, dieser Mangel, der da ist, der Unkenntnis, wie tragisch. Das ist, was Johannes uns schon angefangen hat, vom ersten Kapitel an zu erklären. Dieses Dilemma, diese Tragödie der Unkenntnis des Menschen. 1. Johannes 1, 5. Und das Licht leuchtete in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Sie hat es nicht erkannt. Sie hat es nicht verstanden. Johannes 1, 26. Mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Und ein bisschen weiter im Vers 33 sagt er: Auch ich kannte ihn nicht, aber Gott hat es mir offenbart. Dieses Dilemma der Unkenntnis, schon vom Alten Testament sieht Gott es sozusagen, oder das Volk hinter sich her. In Sprüche 19, Vers 2, schon Mangel an Erkenntnis ist nicht gut für die Seele. Oder Jesaja 5, Vers 13, darum wandert mein Volk in die Gefangenschaft, aus Mangel an Erkenntnis. Seine Edlen leiden Hunger. Warum? Aus Mangel an Erkenntnis. Und seine Volksmenge verschmachtet vor Durst. Warum? Aus Mangel an Erkenntnis. Hosea 4, 6. Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Und das ist, was Jesus dieser Frau sagt. Wenn du doch erkennen würdest, wenn du doch wüsstest, wisst ihr, damit konfrontiert er diese Frau und zeigt dieser gottlosen Frau ihren Mangel auf. Wisst ihr, dass das dieser Ruf selbst in die Gemeinde hineingeht? Dass Menschen, die in der Gemeinde sind, dass dieser gleiche Ruf, diese gleiche Missionsstrategie Jesu auch dort zu finden ist. Wenn ihr den ersten Korintherbrief liest, so sehen wir, dass über das ganze Buch, also über diesen Brief, diese Tatsache dasteht. Und zwar des Wissens oder des Unwissens. Und dass Gott die Gemeinde damit konfrontiert. Es gibt Dinge, die ihr nicht wisst. Es gibt Dinge, die ihr wisst. Aber das Schöne ist und das Motivierende, Gott möchte, dass wir wissen. 1. Korinther 2, Vers 12 fängt Paulus an. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, damit wir wissen, ja, um die Dinge, die uns von Gott geschenkt sind. Also die Gemeinde in Korinth, sie wusste auch etwas. Im 12. Kapitel, wir wissen, dass ihr, als ihr von den Nationen wart, zu den stummen Götzen hingeführt wurdet. Also, Entschuldigung, ich habe gesagt, wir wissen, ihr wisst. Ja? Also das wusste die Gemeinde, von wo sie herkommt. In Kapitel 15 sagt er zu denen, da ihr wisst, dass eure Mühe nicht vergeblich ist. Es gibt eine Belohnung, das wisst ihr. Und ihr wisst, dass ein Haus unter euch, also ein gewisser Mann, der Erstling ist, der Stephanus aus Achaia, und der ist der Älteste, dem sollt ihr euch unterordnen. Das sind Dinge, die ihr wisst. Aber dann kommt eine ganze Reihe in diesem Buch, wo ihr sagt, wisst ihr nicht. In Kapitel 3, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid. Kapitel 5, wisst ihr nicht, dass ihr der Sauerteig, dass ihr ungesäuert seid. In Kapitel 6, wisst ihr nicht, dass wir die Welt richten werden. Im gleichen Kapitel, wisst ihr nicht, dass wir die Engel richten werden. Im gleichen Kapitel, wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht erben werden und so weiter. Paulus zeigt dieser Gemeinde auf, es gibt Dinge, die ihr wisst und es gibt Dinge, die ihr nicht wisst, aber die Absicht Gottes ist, dass ihr die Dinge wisst, denn den Geist, den er euch gegeben hat, wisst ihr. Es hat mich erschreckt, in der Offenbarung das Ähnliche zu finden, wo Jesus seiner Gemeinde es sagt, Kapitel 3, Vers 17, denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts und du kennst nicht, du weißt nicht. Genau das Gleiche, was Jesus der Samariterin gesagt hat. Diese Gemeinde lebt in einer Illusion, sie lebt in einer Unkenntnis und sie weiß es nicht. Du weißt es nicht, dass du elend, erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ihr Lieben, ich möchte das hier übertragen. Diese Konfrontation in diesem Missionsgespräch, in dieser Liebe Gottes zu den verlorenen Menschen, spricht er genauso zu einem jeden von uns und macht darauf aufmerksam, weißt du diese Dinge? Kennst du diese Dinge? Kennst du deinen Stand? Kennst du deinen Zustand? Oder mangelt es dir an Erkenntnis, so wie der Gemeinde in Korinth? Wenn Gott uns schreiben würde, würde es auch eine lange Liste geben, wo er sagt, wisst ihr das nicht? Wisst ihr das auch nicht? Weißt du um deinen Zustand? Und ich glaube, hier möchte ich auch wieder eine Pause einlegen. Und zwar, ja, es ist irgendwo mittendrin und trotzdem, denn Jesus erklärt dir jetzt ganz genau, was sie wissen sollte. Die Gabe Gottes und den, der mit ihr spricht, diese zwei Dinge, wenn sie wüsste, wenn sie erkennen würde, diese zwei Dinge, das ist wichtig und das lassen wir leider fürs nächste Mal. Lasst uns stille werden zum Gebet.